Willkommen zu einer Sonderfolge von Die Leserinnen, heute mit nur einer Leserin, mit mir, Christina. Denn ich habe hier einen ganzen Stapel Bücher und ich muss dringend mit jemandem drüber sprechen, also mit dir. Und deshalb viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. In letzter Zeit ist es ja ein bisschen schwieriger geworden, über Bücher zu sprechen, denn wenn man spricht, braucht man ja eigentlich ein Gegenüber. Und das Gegenüber war ja immer Barbara, die leider ja aus dem Podcast ausgestiegen ist. Dann gibt es den Buchclub, mit dem spreche ich unglaublich gerne über Bücher. Und dann gibt es noch die Autorinnen selbst, mit denen ich sehr gerne über Bücher spreche. Jetzt habe ich hier aber so einen ganzen Stapel Bücher liegen und ich habe Redebedarf. Deshalb dachte ich, weißt du was, ich spreche heute einfach direkt mit dir über die Bücher, über die ich einfach sprechen möchte. Also halt dich an deinem Hocker fest, steck die Ohrstöpsel tiefer in die Muschel. Hier kommen vier Bücher, über die ich dir dringend berichten möchte, über die ich dringend sprechen möchte. Ich fange mal an mit Sonnenhang von Katrin Wessling. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag, 100 Augen Edition. Es ist ein Roman und ich bin vielleicht ein bisschen spät dran, late to the party, wie man so schön sagt. Aber ich habe das Buch mit in den Urlaub genommen diesen Sommer und fand es großartig. Es liest sich wunderschön. Ich habe es einfach so weggelesen. Aber ich habe Fragen. Worum geht's? Es geht um eine Frau, Mitte, Ende 30, und die hatte einen Freund, hatte einen Job, aber irgendwie trägt das alles nicht mehr so richtig. Der Freund hat sich getrennt und im Job, der bringt ihr irgendwie nicht so richtig Sinn. Und so beschließt sie, in einem Altenheim den Spielenachmittag zu übernehmen, ehrenamtlich. Da wären wir schon bei meinem ersten Thema. In dem ganzen Buch habe ich das Gefühl, fällt das Wort Ehrenamt nicht ein einziges Mal. Und ich als alte Ehrenamtstante fände es eigentlich schön, wenn darauf ein bisschen Schwerpunkt auch gelegt worden wäre. Denn als ich das Buch gekauft habe, hatte ich tatsächlich zwischendrin irgendwie die Anwandlung oder die Vorstellung, dass sie ihren Job nicht mehr hat und Vollzeit in einem Altenheim arbeitet und eben da ihren Sinn sucht. Aber das ist eben genau gar nicht der Fall, sondern sie übernimmt ehrenamtlich den Spielenachmittag in der Seniorenresidenz Sonnenhang und schafft sich also noch diesen extra Job drauf. Und offensichtlich ist ihr Leben sonst so leer, dass ihr das tatsächlich nie Stress bereitet. Also ich habe das Buch über, wenn ich es jetzt richtig erinnere, nicht das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie Stress hat, dass sie zusätzlich Stunden sich aus den Rippen schneiden muss. Denn die Hauptfigur in dem Buch, Katharina, hat keine Familie, Freund hat sich getrennt und das Buch startet damit, dass sie eine Medical Condition, ein Gesundheitseignis hat, das es unmöglich machen wird, dass sie jemals in ihrem Leben Kinder haben kann. Und es wirft natürlich ganz andere Fragen auf, weil Katharina sich eigentlich in der ganz normalen Schiene, im Fahrwasser von Weiblichkeit eigentlich sieht. Sie hat einen Job, sie hat einen Freund, die könnten noch zusammenziehen, die könnten Babys haben, sie könnte Teilzeit arbeiten. In meinem Kopf hat sich das alles schon irgendwie wie kleine Dominosteine zurechtgeruckelt und dann bricht eben alles zusammen und funktioniert nicht mehr. Und nachdem sie ja sich jetzt nicht um ein Baby kümmern kann, für das es ja jetzt auch Zeit wäre, sucht sie sich vielleicht auch eine andere Arbeit, die den Care-Aspekt in ihrem Leben so ein bisschen abdeckt. Denn um ihren Boyfriend kann sie sich ja nun auch nicht mehr kümmern. Und in der Kneipe kann man sich eigentlich nicht so richtig um jemanden kümmern. Und es wird auch recht schnell klar, dass die Menschen in ihrem Umfeld auch nicht so richtig Bedarf haben an Kümmern. Aber Katharina hat offensichtlich das Bedürfnis, sich zu kümmern. Jetzt landet sie also im Sonnenhang. Die Alten sind nett, auch manchmal ein bisschen struppig. Es ist nicht alles so, wie sich das vorgestellt hat. Aber ich habe eine große Frage. Diese Leerstelle in Katharina, das wird nicht so richtig aufgelöst. Und die Gedanken darüber, dass ihr Leben jetzt anders verlaufen wird, dass sie Liebe und Sorgearbeit jemandem anderes zukommen lassen könnte, darüber mache ich mir natürlich Gedanken, weil ich eine feministisch interessierte Leserin bin. Das wird einem jetzt nicht so mit der Holzlatte ins Hirn geprügelt, dass man also auch, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, denkt, ah, okay, es ist vielleicht doch dem Menschen immanent und innewohnend, dass er sich um andere sorgen und kümmern möchte und ein sinnvolles Leben hat vielleicht damit zu tun, dass man in Beziehung tritt, dass man mit anderen Menschen sich austauscht, dass man sich kümmert, dass man sich sorgt, dass man füreinander da ist, dass man soziales Gefüge hat. Und das wird jetzt nicht so richtig klar, sondern Katharina bleibt eigentlich eher so hängen in ihrem, bin ich jetzt verknallt in den Pfleger und wie kriege ich irgendwie mein Leben auf die Kette, rauche ich zu viel, ich lasse mich gehen. Also es ist so ein bisschen schwierig. Und die darunterliegenden Gedanken, die sich in dieser depressiven Phase irgendwie eigentlich entwickeln, die kommen nicht so richtig raus. Und auch die Frage nach dem Kinderhaben löst sich nicht für sie. Und man kommt mit so einem blöden Gedanken raus und denkt so, naja, vielleicht kann sie ja noch ein Kind adoptieren und eine tolle Tante sein, denn das Loch in ihrem Bauch, diese Leerstelle, die bleibt. Ich finde es auch gerechtfertigt, dass die Leerstelle bleibt, denn es muss ja jetzt auch nicht so ein völlig abgeklärter Roman sein, der sagt, ja gut, dann ist eben nicht, ich suche mir irgendwie was anderes, wo ich mich dann irgendwie einbringen kann und ich kann diese Sehnsucht stillen, aber die tiefer liegenden Gedanken, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Sowas wie, erwarte jetzt das nur ich von meinem Leben, erwartet das die Welt von meinem Leben, mein Umfeld von meinem Leben, dass es so abläuft, dass ich eben Kinder bekomme. Oder ist es eigentlich nur in meinem Kopf, weil das irgendwie auf meiner Bucketlist steht und weil ich denke, es gehört dazu? Brauche ich, will ich das wirklich? Da finde ich neuere feministische Angebote sehr gut, die sich mit genau diesem Thema auseinandersetzen. Ich weiß, dass es in Berlin inzwischen Workshops und Coachings gibt, die genau diese Frage mit Frauen eruieren. Ich weiß sogar, dass vor fast bald 15 Jahren ein Bekannter von mir sich genau diese Frage gestellt hat und sich tatsächlich dann getrennt hat, weil seine Partnerin wollte gerne Kinder und er war sehr unsicher und dachte, okay, was ist da los? Und hat dann wirklich für sich beschließen und entschließen können, er möchte kein Vater sein. Und genauso müssen aber auch wir Frauen, bei denen diese Frage eher nicht im Raum steht normalerweise, durch Prozesse gehen vielleicht, in denen wir uns wirklich überlegen, ist es etwas, was ich kann und will und erstrebe oder ist es etwas, was ich nicht kann, will und erstrebe? Während ich das sage, denke ich gleichzeitig, ist es nicht ein schrecklicher Trend, dass wir uns genau diese Fragen stellen wollen, wo doch eigentlich ich dann wieder zu dem Punkt komme, dass Sorgen und füreinander kehren und in menschlicher Wärme und Nähe miteinander zu leben, eigentlich eine sehr schöne Sache ist und dass eigentlich wir in einem patriarchal-kapitalistischen System leben, in dem uns genau das einfach sehr schwer gemacht wird. Puh, wenn ich dir jetzt gerade sehr theoretisch werde, dann lies sehr gerne mal oder hör gerne in eine der anderen Folgen rein. Ich packe ein paar Empfehlungen in die Shownotes, wo man noch mal ein bisschen mehr in diese Gedankenwelt einsteigen kann, der Systeme, denn wir sind getrimmt darauf, Karrieren zu machen, erfolgreich zu sein, coole Dinge zu tun, ultra coole Dinge zu tun, die ganze Zeit und jung und hip zu sein. Und eigentlich, naja klar, Kinder bremsen da. Also ich meine, einen Hund kannst du in eine Hundepension geben oder bei einem Freund parken, aber bei Kindern ist es nicht so einfach. Und wenn du das nur rational angehst, dieses Thema, dann ja klar, dann ist es eigentlich eine totale Quatschidee und auch so manches drittes Kind ist vielleicht eine Schnapsidee gewesen, aber andererseits ist Liebe, Nähe und Menschlichkeit genau die Basis, die ich für meinen Feminismus sehe und den lasse ich mir auch nicht ausreden und deshalb möchte ich und will ich mir auch die Mutterschaft nicht rausdividieren lassen als politische Entscheidung dagegen, finde ich das schwierig. Ich kann doch nicht ein System boykottieren und einfach nicht mitmachen. Gut, aber vielleicht ist ein individuelles Leben dann schöner. Aber ja, wären wir wieder bei Individualismus und Gesellschaft und Gemeinschaft. Huh, das führt mich sehr weit. Katharina im Buch bleibt auf jeden Fall offen und sie spürt auch bis zum Schluss die Leerstelle in ihrem Bauch. Die bleibt, weil sie keine Kinder bekommen kann. Und es tut an mancher Stelle in diesem Buch unglaublich weh. Da möchte ich aber nichts spoilern. Aber ich habe geweint und ich fand das Buch wirklich cool geschrieben. Ich habe selber ja lange in Berlin gewohnt. Ich habe mich voll reinfühlen können in dieses Jobgeil, sich beweisen und diese Art von Leben, wo man auch so viel Freiheit noch genießt, wo sie einfach sagen kann, meine Samstage verbringe ich jetzt da. Wie cool ist das? Inzwischen habe ich ja 3 Kinder, da ist es nicht mehr so einfach. Insgesamt also ein Lesetipp von mir, Sonnenhang von Katrin Wessling, ein Roman erschienen bei Rowohlt. Und ich habe noch eine kleine Lesestelle dabei, damit du so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, wie das Buch geschrieben ist, weil was mir sehr gut gefallen hat, waren diese ganz großartigen Stream of Consciousness Seiten, wo sie einfach so runterballert, was ihr durch den Kopf geht. Also die Autorin für Katharina. Es wurde Zeit, dass sie kämpfte. Für sich und um sich. So ein Kampf ist schnell beschlossen, aber jeder Mensch, der ihn schon einmal gegen sich selbst geführt hat, weiß, wie überaus motiviert man ihn beginnt und wie schnell die Kräfte nachlassen. Wie schnell man doch wieder Pizza isst statt Salat oder auf der Couch bleibt, statt endlich mal aufzuräumen. Wie schnell man wieder traurig ist, statt etwas zu ändern. Wie schnell wir alle wieder auf uns selbst hereinfallen, uns zurück in die Geiselhaft unserer eigenen Muster und Ängste begeben. Völlig freiwillig zurück in den Kerker. Völlig freiwillig wieder aufgeben. Uns völlig erschöpft von uns selbst besiegen lassen. Sie wusste, dass es so etwas wie Lebenskrisen gab und das hier war wohl eine anständige. Eigentlich war sie die Definition einer Lebenskrise. Sie hätte darüber direkt für den Gesellschaftsteil einer Zeitung schreiben können, aber schreiben gehörte nicht zu ihren Stärken. Und sie wusste, dass man da nicht herauskam, wenn man durch Instagram scrollte und sich selbst leid tat. Also zwang sie sich. Sie zwang sich zu allem und mit den Tagen fiel es ihr leichter. Das Alleinsein und das alleine Sachen machen und die Hoffnung, auf der Straße zu suchen wie schöne seltene Muscheln am Strand. Denn sie wusste, ja, dass Hoffnung ein großes Gefühl war, das aus sehr vielen kleinen Dingen erwuchs. Sie war nichts, was man einfach so geschenkt bekam. Man musste dafür suchen und scheitern, beten und buddeln, graben und schwitzen. Man musste sich wirklich mal so richtig den Arsch aufreißen. Und das tat sie. Sonnenhang, Katharina Wessling. Kann man lesen. Ist auch ein feministisches Buch, finde ich. Du hast ja gehört, ich habe mir viele Fragen gestellt. Buch Nummer 2 ist von Mareike Kaiser, illustriert von Slinger. Ich weiß es doch auch nicht. 100 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Erschienen bei Penguin Random House. Ist super schön vom Layout, klar mit Illustrationen. Und ja, das ist ein feministisches Buch. Denn es geht um alle möglichen Arten von Fragen für den Anfang, Beziehungsfragen, Fragen zur Arbeit, Fragen zum Ende, große Fragen. Und da sind zum Beispiel so Banger dabei wie, muss ich mich ändern oder reicht es, wenn ich mich besser verstehe? Oder, meine Schwester Anfang 20 steht auf einen Mann, der Anfang 40 ist, soll ich ihm die Hölle heiß machen? Oder, sollte ich Schuhe mit Absatz tragen? Also eine bunte Mischung von einfachen, leichten Fragen des Lebens bis hin zu wirklich schweren, tragischen, lebensentscheidenden Fragen. Und ich fand das Buch sehr easy zu lesen. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber hier kommt mein kleines Aber. Eigentlich wollte ich mit Mareike Kaiser selbst drüber sprechen. Wir haben aber nicht zusammengefunden. Es war wirklich schwierig. Wir hatten 3-4 Termine. Einmal haben wir uns sogar schon in der Kamera gesehen am Laptop und waren kurz davor aufzuzeichnen, aber es hat nicht sollen sein. Und jetzt hat sie leider gar keine Zeit mehr und wer ihren Tourneeplan, möchte ich fast schon sagen. Wer ihren Terminplan für den Herbst sieht, der weiß auch warum. Deshalb dachte ich, ich stelle dir das Buch einfach direkt hier mal vor. Für wen ist dieses kleine feministische, ach so klein ist es gar nicht, für wen ist dieses feministische Buch geeignet? Ich finde, das ist ein großartiges Geschenk für deine Freundin. Egal für welche. Jung, alt, groß, klein, Nichte, Cousine, Schwester, Tante, Mutter. Es ist easy zu lesen. Es sind immer nur wirklich kurze Texte. Und es macht riesen Spaß, sich mit Mareike Kaisers Empfehlungen fürs Leben auseinanderzusetzen. Ich fand es eine kurzweilige, schöne Lektüre. Und wie gesagt, als Geschenkebuch eignet es sich wirklich hervorragend. Auch hier habe ich eine kleine Lesestelle für dich mitgebracht. Und da spoilere ich nichts, weil ich finde, alle diese Texte kann man unabhängig der Reihenfolge des Buches lesen. Und deshalb lese ich jetzt für dich den letzten Text. Wird alles gut? Nein. Und das ist auch okay so. Wir bekommen zur Geburt keinen Gutschein in die Hand gedrückt für ein Leben, in dem alles gut ist. Wenn du dieses Buch in den Händen hältst, bist du allerdings vermutlich schon ziemlich nah dran an gut. Du konntest über 20 Euro für ein Buch ausgeben. Das können viele nicht, deshalb kannst du trotzdem mal traurig sein oder auch längere Zeit schwer depressiv. Und alles dazwischen. Du kannst Sorgen haben, große oder kleinere, dich belastet fühlen, krank, allein gelassen. Alles gut, was viele auf die Wie geht's dir Frage antworten, das gibt es im Leben nur in kleinen Momenten. Und manchmal verpassen wir sie sogar. Schau doch gleich mal, wenn du dieses Buch zuklappst. Vielleicht war gerade ganz kurz einfach alles gut. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Und Mareike Kaiser schafft es natürlich auch wieder sehr schön zu schreiben. Wie gesagt, nicht nur feministische Themen, auch Fragen von Klasse und Kapitalismus sind natürlich drin. Wer Mareike Kaiser kennt, weiß, in welche Richtung dieses Buch wohl ungefähr geht. Ich habe noch einen Roman mitgebracht und zwar habe ich den gewonnen. Ja, bei einem Gewinnspiel, ist das nicht geil? Erschienen ist das Buch im Unionsverlag und das Buch heißt Die acht Leben der Frau Moog von Miri Ney Lee. Ist ein Buch über eine Frau in Korea. Die Autorin selbst ist in Korea geboren und aufgewachsen, hat in den USA englische Literatur studiert und Die acht Leben der Frau Moog ist ihr Debütroman. Inzwischen lebt sie in Hongkong. Acht Leben. Die acht Leben sind Sklavin, Fluchtkünstlerin, Mörderin, Terroristin, Spionin, Geliebte, Mutter, Hochstaplerin. Acht Leben, die von Nordkorea über Südkorea bis nach Indonesien und China führen. So bunt und vielfältig, dass sie unmöglich dieselbe Frau gelebt haben kann. Oder etwa doch? Wer ist diese geheimnisvolle Frau Moog, die sich durch ein ganzes Jahrhundert mogelt? Was dann natürlich ein witziges Wortspiel ist, was auch nur im Deutschen funktioniert. Ich fand dieses Buch unglaublich gut. Es ging mir sehr zu Herzen. Ich widme diese Buchempfehlung meiner Freundin Michi, der ich dieses Buch unglaublich gerne geben würde, die aber leider letztes Jahr gestorben ist, die koreanische Wurzeln hat und unter anderem koreanische Wurzeln hatte und der dieses Buch, glaube ich, unglaublich gefallen hätte, die eine ganz große Leserin war und eine ganz wunderbare Frau. Ich habe in einem anderen Leben einen koreanischen Kriegsfilm synchron gecheckt, also die Synchronisation mitbegleitet. Und das war unglaublich langweilig. Männer kämpfen gegen Männer. Es ging eben darum, dass Brüder gegen Brüder kämpfen müssen und dann sich auf dem Schlachtfeld begegnen. Und das hat mich jetzt eigentlich auch nie interessiert. Aber diese Leben der Frau Moog, das ist eine unglaublich schöne Geschichte, poetisch erzählt und auch mit einem Mutter-Tochter-Konflikt mit drin, über die Geschichte Koreas, über die Geschichte der Frauen Koreas. Da wären wir bei so einem Thema wie feministische Außenpolitik. kriegerische Konflikte werden an kriegerischen Kriegszahlen gemessen, ja, an Dingen, die mit Frauen wenig zu tun haben. Die Geschichten der Frauen in der Welt der Kriege ist eine, die wenig erzählt wird. Und deshalb hat mich dieses Buch auch so tief berührt, weil genau die Geschichte dieser Frau so detailreich erzählt wird und ihr Leben zwischen all diesen Fronten dieses sehr zerrissenen Koreas eben genauso zerrissen ist und fragmentartig. Ich fand es unglaublich kurzweilig, einfach weil die Kapitel so unterschiedlich sind, die Leben sind so unterschiedlich. Das Buch wird in der Retrospektive erzählt, da schließt sich wieder der Kreis zu Sonnenhang. Frau Moog ist inzwischen im Altenheim und die Frau, die im Altenheim beschlossen hat, Lebensgeschichten zu dokumentieren, kann gar nicht fassen, was sie ihr alles erzählt, weil alle anderen irgendwie kurze Texte und 5 Highlights erzählen und Frau Moog nicht mehr endet mit ihrer Erzählung. Ich kann dieses Buch sehr empfehlen, Die 8 Leben der Frau Moog. Ich habe es verschlungen und könnte mir vorstellen, dass es dir vielleicht genauso geht. Auch hier habe ich eine kleine Lesestelle. Japanerin, Nordkoreanerin, Südkoreanerin, wiederholte ich. Da haben Sie Ihre 3 Schlüsselbegriffe für Ihren Nachruf doch schon. Finden Sie nicht, dass Ihr dramatisches Leben damit schon recht prägnant zusammengefasst ist? Ich setzte ein Lächeln auf. Warum sind Sie so besessen von Ihren 3 Schlüsselbegriffen? Fragte sie, den Kopf zur Seite geneigt wie eine Krähe. Steckt dahinter irgendeine heilige Bedeutung? Ich zuckte verlegen mit den Schultern und verneinte. Ich finde es eben praktisch. 1 oder 2 schränken zu sehr ein. 9 zum Beispiel wären zu unübersichtlich und deshalb abschreckend. 3 ist einfach die perfekte Zahl, mit der alle etwas anfangen können. Frau Moog drehte sich abrupt zur Seite wie eine Taube, die druckend den Kopf abwendet. Ha! Es war ein Mischlaut zwischen Lachen und Schnauben. Sie blickte jetzt direkt ins honiggelbe Sonnenlicht, das von der Seite in den Kosmengarten fiel. Davon musste sie wieder blinzeln. Dann 8, sagte sie. Was? 8, ich gebe Ihnen 8 Wörter, unser Kompromiss. Sie sagten, 9 seien zu viel und ich sage, 3 sind viel zu wenig, also 8. Werten Sie das als Zeichen, dass ich Ihr Vorgehen respektiere, Frau Schriftstellerin. Sie sah mich an und zwinkerte, ein Zwinkern, das eher wie ein Muskelzucken im Augenlid aussah. Und was wären dann Ihre 8 Wörter, Frau Moog? Fragte ich sie und bemerkte, wie das freche, einstige Lächeln auf ihr Gesicht zurückkehrte. Sklavin, Fluchtkünstlerin, Mörderin, Terroristin, Spionin, Geliebte und Mutter. Schweigend saß ich da. Ihre Augen leuchteten auf wie ein Weihnachtsbaum. Sie war entzückt, dass sie mich sprachlos gemacht hatte und wollte unbedingt hören, was ich dazu sagte. Das sind 7 Wörter, nicht 8. Also haben Sie wirklich zugehört? Ihr freches Lächeln wurde breiter. Sie fragte mich, welche Geschichte ich am liebsten hören wollte, und ich antwortete, Mörderin. Apropos Mörderin, ich bin gerade dabei, mich in das Thema feministische Krimis einzufuchsen. Das würde mich sehr interessieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht auch mal eine Folge zu brauchen. Das letzte Buch, das ich hier dabei habe, ist auch ein schöner Wink mit dem Zaunpfahl. Am 18. Oktober ist nämlich Weltmenopausentag. Gruß an alle Schwestern da draußen, die sich mit dem Quatsch auch gerade rumstreiten, mit sich selbst sozusagen. Stefanie de Velasco hat Heiß geschrieben. Liebeserklärung an die Wechseljahre. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Es ist ein schmales Büchlein, ein persönlicher Essay über die Notwendigkeit, die Wechseljahre neu zu denken und uns Geschichten darüber zu erzählen. Liebe Stefanie de Velasco, ich liebe dein Buch. Es hat mir nochmal ganz neue Aspekte eröffnet. Und was ich vor allem interessant finde, ist, dass sie selber relativ entspannt mit dem Wandel und dem Wechsel umgehen kann. Denn sie lebt ein ziemlich eigenständig selbstständiges Leben, wo sie sich selbst Freiräume nehmen kann. Das finde ich ganz interessant, weil es ein bisschen konterkarikiert, wie viele meiner Freundinnen gerade diese Phase erleben. Immer noch in einer Art Rush-Hour des Lebens mit Teenage-Kindern oder noch kleineren Kindern und gleichzeitig am Struggeln dran, ne, mit dem eigenen Körper, der nicht mehr funktioniert, der Spirenzchen macht, der überhaupt nicht mehr vorhersehbar ist, mit dem Gefühl des Kontrollverlusts. Wenn ich jetzt natürlich viel Freiraum habe, Autorin bin, keine Kinder habe, sondern in Anführungszeichen nur einen Hund, der halt spazieren gehen möchte, aber keine Widerworte gibt, wollen wir die Sache mal beim Namen nennen, dann kann ich natürlich auch, wie gesagt, mir Freiräume verschaffen, mir Pausen verschaffen, auch habe auch Zeit, mich selber mit mir selbst auseinanderzusetzen, wenn ich das möchte, wenn ich auch natürlich so alert bin, was diesen Umstand angeht, in dem ich mich befinde, wie in diesem Buch die Autorin, die sich ja sehr intensiv damit beschäftigt und sich selbst auch genau anschaut. Sie hat aber auch eine Freundin im Buch, die hat genau das, die hat Kinder zu Hause, die hat einen Mann zu Hause und für die ist das Ganze tatsächlich direkt auch eine Spur stressiger, einfach weil man nicht so eigenbestimmt in dieser Zeit ist. Das Buch fand ich sehr gut. Es hat mir sehr viele feministische Ansätze nochmal gegeben. Natürlich kommt zum Beispiel auch das Buch von Sheila de Listren vor, Woman on Fire. Und da wirft sie zumindest die, finde ich, sehr berechtigte Frage auf, wenn wir die Symptome von Wechseljahrsbeschwerden behandeln, bekämpfen, bearbeiten wollen, abschwächen wollen, tun wir das auch, um unsere Fuckability zu erhalten? Oder tun wir das tatsächlich nur, in Anführungszeichen, um uns besser zu fühlen? Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber allein sich die Frage mal zu stellen, finde ich absolut sinnvoll und das hat mir schon viel gebracht, auch nochmal in diese Richtung mich selbst zu erforschen und mir zu überlegen, wie geht's mir womit? Habe ich gerade Angst vor dem Altern oder habe ich Angst davor, dass ich wirklich die Kontrolle über meinen Körper gerade verliere? Das fand ich ganz interessant. Das Buch steigt so ein bisschen ein mit dem Ergrauen, das sie dann im ersten Teil sehr umarmt. Auch der Dialog mit ihrer Mutter hat da sehr viel zu tun damit. Und ich fand es sehr berührend, gerade auch der Austausch mit der Mutter und zwischen den Generationen, was dieses Thema angeht. Heiß, Liebeserklärung an die Wechseljahre von Stephanie de Velasco. Ich finde großartig, dass wir einfach richtig laut über dieses Thema, über dieses Kapitel in unserem Leben jetzt sprechen können. Auch ich hier will laut und ehrlich und offen darüber sprechen. Mit über die Bücher, durch die Bücher, die ich auch darüber lese. Das sind einige. Und allen, die diesen Podcast hören und vielleicht noch ein bisschen jünger sind, schaut euch das an, hört zu, seid jetzt schon aware. Das kommt auf uns alle zu. Und ich hoffe, dass alle, die jünger sind, von dem profitieren, was wir jetzt erkämpfen. Ich kann das sehen bei manch anderem Thema, das sehr stark in den Schubladen verschwiegen wurde, worüber jetzt einfach viel offener gesprochen wird, was ich mit absolutem Glück und großer Freude sehe. Auch hier habe ich eine kleine Lesestelle für dich mitgebracht. Auch hier schließt sich wieder ein bisschen der Kreis zu Sonnenhang, ganz witzig, weil es hier tatsächlich auch um die reproduktive Aufgabe der Frauen geht. Hier schließt sich auch ein bisschen der Kreis wieder zu Sonnenhang und Katrin Wessling ganz vom Anfang, weil ich eine Stelle rausgesucht habe, wo es um die Reproduktivkräfte von Frauen geht. Toll, habe ich mir eine super Stelle rausgesucht, um mich zu verlesen. Doch wie kann dieses Umdenken stattfinden, wenn die Wechseljahre bis heute hauptsächlich als biologischer Teiltod und soziales Ende von Frauen interpretiert werden und nicht als ein ähnlich glamouröses Event wie die Pubertät, als Abenteuer und Aufbruch? Ein Erklärungsansatz für diese eklatante Leerstelle könnte sein, dass ein kapitalistisches Patriarchat kein Interesse haben kann an Frauen, die sich befreit fühlen von ihren Reproduktivkräften, von Menstruation und Mutterschaft. Frauen, die sich auf einmal lieber selbst gefallen wollen als anderen und das Althergebrachte in Frage stellen. In einer Welt, in der Frauen kostenlose Arbeits- und Reproduktionskräfte sind, könnte die Abwertung auch folgende Ursachen haben. Durch das Tabu wertet man gleichzeitig die Adoleszenz und damit den Beginn der reproduktiven Phase junger Mädchen auf. Man feiert ihn als Initiation zur wahren Bestimmung von Frauen. Zitat: Wenn wir unsere Periode bekommen, erzählt man uns, dass wir zu Frauen werden, sagte die Künstlerin und Schriftstellerin Miranda July 2024 in einem Interview im britischen Guardian. Aber das stimmt nicht. Wir werden für Männer zu Frauen, weil wir uns reproduzieren können. In den Wechseljahren werden wir erst zu Frauen für uns selbst. Ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusssatz für diese besondere Folge. Lies das Buch von Stephanie de Velasco. Ich fand es motivierend, aufbauend. Es hat mich noch mal ein bisschen weggebracht von den medizinischen Büchern, die sich nur um Beschwerden und die Gegenmaßnahmen drehen, sondern es ging auch mehr wieder um gesellschaftliche Ansätze. Auch sie sagt, wir sollten eigentlich auch diese Zeit feiern, genießen und uns wirklich da reinstürzen, so wie auch in die Pubertät. Die ist auch hart, anstrengend, ekelhaft und verunsichernd. Und trotzdem ist es in der Retrospektive immer die geilste Zeit. Also wird es uns vielleicht auch so gehen? Und können wir dann nicht vielleicht jetzt schon ein bisschen davon genießen? Ich hoffe, du genießt viel glückliche Lesezeit, freie Zeit nur für dich und deine Bücher, egal ob du jetzt meine Leseempfehlungen nutzt oder nicht, oder ob du mich gerade verfluchst, weil dein Lesestapel durch diese Folge eventuell 4 Bücher höher geworden ist. Nochmal der Schnelldurchlauf. Buch 1 war Sonnenhang von Katrin Wessling über die, in meinen Augen, junge Frau, Ende 30, die raus aus dem Familiegründen-Thema ist und rein in das Sinnsuchen-Thema stolpert. Buch 2, Ich weiß es doch auch nicht, von Mareike Kaiser mit Illustrationen von Slinger. Ein wunderbares Verschenkbuch, aber auch einfach so Weglesbuch. Die 8 Leben der Frau Moog von Mirine Lee. Und ich möchte nicht vergessen, auch noch zu erzählen, dass das Buch aus dem Englischen übersetzt wurde von Karen Gerwig. Da ging es um die Frau und ihre koreanisch-japanischen Leben. Und das letzte Buch heißt Liebeserklärung an die Wechseljahre von Stephanie de Velasco. Ein Essay über die Wechseljahre. Ich hoffe, du hattest auch bei dieser besonderen Folge ein bisschen Spaß beim Zuhören. Und jetzt versuche ich, meinen Lesestapel ein bisschen zu sortieren und mir zu überlegen, was ich als nächstes lese, denn kurz vor der Frankfurter Buchmesse ballern hier die Highlights nur so rein und es ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten und hier irgendwie sowas wie eine Priorität zu haben, denn wie ist es immer, ich fange mit was an, dann kommt was anderes Geiles rein, dann lese ich da weiter. Ich habe also im Moment, grobe Schätzung, 10 Bücher, die ich angelesen habe oder halt gerade parallel lese. Es liegt im Auge der Betrachtung. Geht's dir auch so? Dann schreib mir doch zum Beispiel auf Instagram unter die Leserinnen oder auch über die Website www.dieleserinnen.de. Ich freue mich über jede Post. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.